Deutschlandfunk, Gesichter Europas. Promenade in Brighton. Licht und Schatten in London by Sea.
We're standing by the sea now, and one of the things I've always seen Brighton as is very much.
In Brighton trägt die Tide immer neue Menschenfluten heran, vor allem an schönen Sommertagen. Da kommen Hunderte, ja Tausende von Besuchern. Und dann setzt die Ebbe ein und sie verschwinden wieder. Bis auf einige, die bleiben wie Strandgut zurück. Leute, die eigentlich nur ganz kurz kommen wollten und nie mehr weg möchten.
And then people staying in Brighton, never wanting to go.
Ein fantastischer Ort, voller sehr freier Leute, sehr exzentrischer Leute, sehr netter Leute und voller Müßiggänge, Pubs und schöner Frauen.
Lots of nice pubs too, and lovely ladies such as yourself.
Brighton ist ein seltsamer Ort. Einerseits eine renommierte Universitätsstadt, sehr umweltbewusst, sehr grün, viel Wohlstand, viele Touristen, viel Nachtleben. Andererseits findest du hier die landesweit höchste Zahl an Drogentoten, eine sehr hohe Selbstmordrate, überdurchschnittlich viele Arbeitslose. Brighton, das ist ein ganz kleiner geografischer Raum, wo doch fast alle Aspekte des Lebens dicht an dicht beieinander sind.
Gesichter Europas. Brighton, das Seebad der Gegensätze. Eine Sendung von Ruth Rach.
Der Palace Pier ragt einen halben Kilometer ins Meer. Im Panoramablick erstreckt sich eine unendlich lange Uferpromenade. Schneeweiße Kreideklippen im Osten, dann der Yachthafen, eleganteste Häuserreihen mit cremefarbenen Stuckfassaden. In westlicher Richtung prachtvolle Hotels, das Grand, das Metropole und das Bedford, wo schon der viktorianische Schriftsteller Charles Dickens zu Gast war. Direkt beim Pier eine lärmige Straße, ein Riesenrad, grell beschilderte Cafés, dahinter graue Wohnblocks, hässliche Bürotürme. Glanz und Glitter. In kaum einer anderen Stadt ist das Erlesene und das Billige, das Exklusive und das Vulgäre so nah beieinander. Schäbig und elegant. Für Brighton immer schon das Leitmotiv.
Graham Greene, am Abgrund des Lebens.
Hale war keine 3 Stunden von Brighton. Da wusste er, dass sie ihn umbringen wollten. Mit seinen Tintenfingern und seinen abgeknabberten Fingernägeln, mit seiner zynischen und nervösen Art, passte er nicht hierher. Nicht zu der Frühlingssommersonne, der kühlen Meeresbrise, dem Gedränge der Ausflügler an diesem Pfingstfeiertag. Alle 5 Minuten kamen sie mit dem Zug von Victoria an, schaukelten auf dem Oberdeck der kleinen Straßenbahnen stehend die Queen's Road entlang, kletterten hinaus in die frische, funkelnde Luft. Der neue Silberanstrich des Piers glitzerte. Die cremefarbenen Häuser verliefen im Westen wie ein blasses viktorianisches Aquarell. Ein Rennen von Miniaturautos, eine Musikkapelle, blühende Blumengärten unterhalb der Promenade, ein Flugzeug, das im Himmel in blassen, sich auflösenden Wölkchen für irgendetwas Gesundheitsförderndes warb. Er lehnte sich gegen das Geländer beim Palace Pier und zeigte sein Gesicht der Menge, die endlos an ihm vorbeizog, wie ein sich abspulender Draht, immer zwei und drei, jeder mit einem Ausdruck nüchtern entschlossener Fröhlichkeit. Sie hatten die ganze Strecke von Victoria in den überfüllten Waggons gestanden. Später würden sie in Schlangen aufs Mittagessen warten müssen und um Mitternacht schon halb schlafend würden sie mit dem Zug wieder zurückschaukeln zu den engen Straßen und den geschlossenen Kneipen und dem langen Fußweg nach Hause. Mit ungeheurer Mühe und ungeheurer Geduld sogen sie aus dem langen Tag jeden Tropfen Vergnügen. Die Sonne, die Musik, das Geratter der Miniaturautos, die Geisterbahn, die zwischen die grinsenden Skelette unter der Promenade am Aquarium eintauchte, die Matrosenmützen aus Papier und die dicken Zuckerstangen, Brighton Rock genannt.
Zuckerwatte, Milchshakes, Fisch und Fritten, Tarotkarten, Schießbuden, eine Spielhalle, ein Karussell. Der Palace Pier, im Jahr 2000 in Brighton Pier umbenannt. Vor rund 250 Jahren flanierte hier die feine Gesellschaft, feierte rauschende Bälle, verspielte ihr Geld. Heute tummelt sich das gemeine Volk. Kichernde Mädchen, schwadronierende Männer, aufgeregte Sprachenschüler, unrüstige Rentner. Julian Clapp, in Brighton geboren und aufgewachsen, deutet auf ein besonders elegantes historisches Stuckgebäude. Alles scheint, sagt er. Das Haus wirkt zwar solide, aber es ist schlecht gebaut. Es besteht aus billigen Back- und Flintsteinen, denen man eine prachtvolle Fassade aufgesetzt hat, aber nur nach vorne. Der Hinterhof sieht erbärmlich aus. Typisch Brighton.
Very much like Brighton can be anyway.
Kahlgeschorener Kopf, silberner Ohrring, Jeans und Parka. 40 Jahre lang war Julian Clapp in Brighton Polizist. Heute arbeitet der fast 60-Jährige gelegentlich als Fremdenführer und ist Experte für Brighton Rock.
Brighton Rock is the candy that people actually eat, but Graham Greene's Brighton Rock.
Eigentlich ist Brighton Rock eine Zuckerstange. So hart, dass man sich die Zähne daran auspackt. Aber in dem gleichnamigen Roman von Graham Greene geht es um Banden, insbesondere um einen Typen namens Pinky, blutjung und äußerst unangenehm. Der Roman entstand im Jahr 1936. Damals nannte man Brighton Königin der Schlachtplätze, weil so viele Leute ermordet wurden. Seine Inspiration waren die sogenannten Koffermorde. Da wurden auf dem Bahnhof von Brighton Koffer mit Leichenteilen von Frauen entdeckt. Ja, Brighton ist eigentlich ein Vergnügungsort, aber die Stadt hat auch dunkle Seiten.
Der Strand ist steinig, weit und breit kein Sand. Fliegende Verkäufer bieten frivole Witzpostkarten an. Der Humor ist derb. Das ist eine alte englische Seebad-Tradition, sagt Julian Clapp.
Brighton's always had this naughty or dirty weekend image.
Seebäder wie Brighton hatten immer schon ein Schmuddel-Image. Die Hotels wurden jahrzehntelang benutzt, um Scheidungsfälle zu klären. Üblicherweise hat man einen Hotelangestellten dafür bezahlt, schnell mal ins Zimmer zu huschen, um die Ehebrecher im Bett zu fotografieren. Deshalb auch der Begriff Dirty Weekend in Brighton. Denn Brighton ist gerade wegen seiner Nähe zu London ideal für einen schnellen Seitensprung.
particularly people coming down from London.
Und nahe genug auch für die kriminelle Halbwelt aus der Metropole. Besonders berüchtigt waren die sogenannten Race Gangs. Sie beherrschten das Geschehen auf der Pferderennbahn. Sie bestimmten die Wetten, die Sieger und die Verlierer. Gerade in den 30er und 40er Jahren lieferten sie sich erbitterte Revierkämpfe. Ein paar Jahrzehnte später kamen die Mods und Rockers, um sich am Meer die Köpfe blutig zu schlagen.
The Mods were very, very smart, whereas
die Mods waren schick gekleidet und fuhren kleine Vespas. Die Rockers trugen Lederjacken und kamen auf dicken Motorrädern angebraust, stinkig und ungewaschen. Beide kamen aus der Arbeiterschicht, aber Welten haben sie getrennt. Die Kämpfe, die sie hier an der Promenade austrugen, waren so fürchterlich schockierend, dass viele Besucher aus lauter Angst wegblieben.
Zielstrebig überquert Julian Clapp die Hauptstraße im Meer und taucht ein in ein schmales Labyrinth aus alten kleinen Häusern. Die Lanes erinnern nur noch ganz entfernt daran, dass Brighton vor über 500 Jahren ein Fischerdorf war. Vor dem Cricketer bleibt Julian Clapp endlich stehen. Es ist seine Stammkneipe, ein Schwulentreff. Irgendwann während seiner Dienstzeit als Polizist hat sich Julian Clapp als Schwuler geoutet. Das war überhaupt kein Problem, erzählt er. Brighton gilt als Schwulenhauptstadt von Großbritannien und ist durch und durch kosmopolitisch. Weinrote Prägetapeten, karmesinrote Plüschteppiche, gleißende Mahagonimöbel, viktorianische Bilder, offene Feuerstellen und vergoldete Spiegel selbst an der dunkelrot tapezierten Decke. Der Cricketer ist der älteste Pub in Brighton. Neben dem obligatorischen Hausgeist kann sich die Kneipe noch zweier weiterer Stammgäste rühmen. Julian Clapp klettert eine steile Treppe hoch. Sie führt zu zwei kleinen Gedenk- und Ausstellungsräumen im ersten Stock. Dort ist es leer und dunkel und sehr, sehr still.
This is where Graham Greene is said to have written much of Brighton Rock.
In diesem Zimmer soll Graham Greene einen großen Teil seines Romans Brighton Rock geschrieben haben. Und hier, gleich daneben, ist der Ripper-Raum. Die Identität von Jack the Ripper ist ja weiterhin umstritten. Aber dem Vernehmen nach ist einer der Hauptverdächtigen, ein Mann namens Stevenson, regelmäßig hier im Cricketer eingekehrt, bevor er nach Spitalfields hochfuhr, um zu morden.
Julian studiert die viktorianischen Gruselmeldungen über den Mörder, die ordentlich gerahmt an den Wänden hängen. Liest ein paar Briefe von Graham Greene geschrieben, dann steigt er nach unten, stellt sich an den Tresen und bestellt ein Bier. Als Polizist hat er genug Schattenseiten von Brighton mitbekommen.
The Grand Hotel bombing when the Prime Minister Margaret Thatcher and many of her.
Die schlimmste Erinnerung für mich ist allerdings der Terroranschlag der IRA auf Margaret Thatcher, damals auf dem Parteitag der Konservativen im Jahr 1984, dem sie nur ganz knapp entkommen ist. Die Bilder des zerstörten Grand Hotel werde ich wohl nie vergessen. Aber im Großen und Ganzen ist man in Brighton heutzutage ziemlich sicher. Es sei denn, man hat großes Pech.
Bombs are dropped on fighting cats, and children's dreams are run with rats. If you complain, you disappear, just like the lesbians and queers. No one can love without grace, some unseen and distant praise. And you get beaten up by blacks who, though they work, still got the sack. And when your soul tells you to hide, we'll be right back.
Sie grinsten ihn an. Alle hatten ihr Rasiermesser gezogen. Und zum ersten Mal fiel ihm wieder ein, wie Corleone durchs Telefon gelacht hatte. Die Menge hatte sich beim ersten Anzeichen von Ärger zerstreut. Er hörte Spicer rufen, Pinky, um Himmels Willen. Ein verworrener Kampf außerhalb seines Blickfeldes erreichte seinen Höhepunkt. Er hatte auf anderes zu achten. Auf die langen, offenen Rasiermesser, in denen sich die Strahlen der bei Shoreham tief über den Downs stehenden Sonne fingen. Er fuhr mit der Hand zur Tasche, um an seine Rasierklinge zu kommen. Und der Mann direkt ihm gegenüber beugte sich vor und brachte ihm einen Schnitt über die Fingerknöchel bei. Schmerz zuckte in ihm auf. Und plötzlich war er erfüllt von Entsetzen und Staunen, so als hätte in der Schule eines der drangsalierten Gören zuerst mit dem Zirkel zugestochen. Sie machten keinen Versuch, den Kreis zuzuziehen und ihn zu erledigen. Er schluchzte. »Das wird Corleone mir büßen.« Zweimal rief er »Spicer«, ehe ihm einfiel, dass Spicer nicht antworten konnte. Die Bande hatte ihren Spaß, genauso wie er immer seinen Spaß gehabt hatte. Einer von ihnen beugte sich vor, um ihm die Backe zu zerschneiden, und als er die Hand davor hielt, um sie zu schützen, traf die Klinge wieder seine Knöchel. Er fing an zu weinen, gerade als hinter der Brüstung die Pferde des 4:30 Rennens mit trommelnden Hufen vorbeigaloppierten.
Zwiebeltürmchen, Kuppeln, Minarette, Besucher reiben sich erst einmal kräftig die Augen. Der Royal Pavilion, nur ein paar Fußminuten vom Pier entfernt, ist der exotischste Palast in Europa.
Kitsch. Reiner, purer Kitsch, da gehe ich nie hinein, danke. So etwas schaue ich mir nicht an.
Das war ihr erster Eindruck. Hanni Lixenberg, gebürtige Wienerin, lebhaft, charmant und sehr elegant. Vor 40 Jahren kam sie nach Brighton. Eigentlich nur vorübergehend, als Au-pair, aber dann verliebte sie sich in einen Engländer und blieb. Kurz darauf entdeckte sie auch gleich ihre zweite Liebe, Georg IV., Prinzregent und späterer König, Erbauer des Royal Pavilion und der erste Playboy Europas.
Georg war eine unwahrscheinlich fabelhaft aussehende Person. Jede Frau lag ihm zu Füßen und er hat das ausgenützt. Eine Mätresse nach der anderen. Übrigens immer üppig gebaute ältere Damen, toller Mann.
Am liebsten vergleicht Hanni Lixenberg ihren Traumkönig mit Ludwig II., auch wenn er dem Bayernkönig um fast 100 Jahre voraus war. Georg IV., der von 1762 bis 1830 lebte, war der letzte Hannoveraner, der in England regierte. Er hatte keinerlei politisches Geschick, sagt Hanni Lixenberg, aber er war ein umso größerer Kenner der schönen Künste. Der Royal Pavilion ist ganz und gar nach seiner Vision entstanden. Außen indisch, innen chinesisch. Ein extravaganter Fantasiepalast, ein Tempel der Lebenslust. Hier konnte sich Georg den strengen Augen seiner Eltern entziehen.
Brighton war das Fluchtloch, das Fluchteck. Wenn es in London ein bisschen brenzlig wurde, dann hat er die Kutsche gepackt und ist nach Brighton gekommen. Brighton war damals der Modeort, der Badeort, der erste Seebadeort in Europa übrigens.
Hanni Lixenberg wandert durch die Parkanlagen in Richtung Meer. Der Pavilion liegt mitten in der Stadt und ist nach allen Seiten zugänglich. Auch das ist ungewöhnlich. Wer wissen wollte, was Georg IV. Mal wieder so trieb, guckte einfach durchs Fenster. Seine erste Brighton-Visite wurde dem damaligen Prinzregenten allerdings von seinem Leibarzt verschrieben. Der schickte ihn zu Dr. Richard Russell, einem revolutionären Modearzt, der behauptete, sich zu waschen sei ausgesprochen gesund.
Man war ja der Ansicht, zu oft baden, die zarte Haut schürft ab, beim Bad zweimal im Jahr, war normal. Der Russell sagt nein, zweimal in der Woche, aber hier in Brighton, unter seiner Aufsicht, nur im Meer. Und er heilt alles, 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 von Flöhen über Krätzen, alles wird geheilt. Kleines Problemchen, das Meer da unten ist wirklich kalt. Der Russell sagt, je kälter die See, umso gesünder. Es schlägt 4 Uhr früh, Sommer und Winter, als Zeit für ein Bad im Meer vor.
Bis dahin hatten die Mediziner Seewasser nur gegen Melancholie verschrieben. Alle anderen Übel wurden in Kurorten behandelt. In Bath zum Beispiel oder in Cheltenham. Dr. Richard Russell hingegen war maßgeblich dafür verantwortlich, dass es die britische Oberschicht plötzlich totschick und fürchterlich heilsam fand, ihre Ferien am Meer zu verbringen. Hanni Lixenberg zieht ein altes Buch aus der Handtasche. Ein Erfahrungsbericht von Dr. Russell.
Mir wurden Kinder geschickt, schwach, blass, mit wucherndem Kopfhaar, in 1000 Decken eingemummt, ihr ganzer Körper lax und überhitzt. Als ich sie durch das Baden im Meer abgehärtet an ihre Eltern zurückgab, hemdsärmlich, kurzgeschorenen Kopfes, war der Hals frei von Geschwüren und die Wangen glühten frisch und gesund.
In puncto Baden ist Brighton ein Trendsetter geblieben. Hier wurde 1980 offiziell der erste große Nacktbadestrand in Großbritannien eröffnet. 200 Jahre davor hatten schon die Bademaschinen für eine Sensation gesorgt. Holzhütten auf vier Rädern, die von einem Bediensteten ins Meer gefahren wurden. Erst wenn eine keusche Distanz zum Ufer erreicht war, stieg der Badegast mittels einer kleinen Leiter in die eisige Flut. Man könnte meinen, die Engländer seien Enten, die nichts anderes zu tun haben, als ständig zum Wasser zu watscheln, spöttelte der Schriftsteller Horace Walpole über den Kurgeist, der die englische Aristokratie erfasst hatte. Aber mit dem Bad im Meer war eine Behandlung für Dr. Russell noch lange nicht komplett.
Es empfiehlt sich, täglich einen Viertelliter Meerwasser zu sich zu nehmen, am besten jeden Morgen gegen 5 Uhr. Und um den lästigen Durstgefühlen vorzubeugen, die diese Prozedur oft begleiten, sollte man anschließend 1 bis 2 Stunden schlafen.
Sollte sich der Magen auflehnen, wurde die Beimischung mit frischer Milch empfohlen. Je nach Beschwerde wurden auch Krabbenaugen, Kalkschupp oder Kellerasseln zugesetzt. Ein ungewöhnliches Morgenelixier, befand Georg IV., Er hielt sich lieber an andere Getränke. Schon zum Frühstück pflegte Georg eine Flasche deutschen Weißweins zu sich zu nehmen, sowie 2 bis 3 Gläser Cognac und natürlich Laudanum, das damals gängige Opiat.
Der Prinz kam nach Brighton zum ersten Mal 1783. Nach dem ersten Bad hat er gesagt, meine Herrschaften, könnt ihr vergessen, für mich ist das nichts, Dankeschön, nein, nein, ohne mich. Aber die Stadt, das Örtchen hat ihm sofort gefallen. Er hat Brighton geliebt und die Leute aus Brighton haben ihn geliebt. Liebe auf den ersten Blick. Was gefehlt hat, war wo zu wohnen. Und wenn man ein Prinz ist, hat man kein Problem, man baut eben ein kleines Haus.
Und so entstand der Royal Pavilion in der Tradition einer Folly. Wörtlich übersetzt eine kleine Tollheit, eine architektonische Spielerei. Georgs persönliches Lustschlösschen am Meer.
Sie blickte sich mit geröteten, erfahrenen Augen in dem großen, gepolsterten Lustschloss von einem Schlafzimmer um. Der lange Spiegel und der Schrank und das riesige Bett. Unbefangen ließ sie sich darauf nieder, während der Angestellte wartete. »Es federt«, sagte sie, »es federt«, und blieb, nachdem er gegangen war, noch eine ganze Weile sitzen. Dann stand sie langsam auf und fing an, sich auszuziehen. Sie stand auf einem dicken, weichen Teppich, war umgeben von Goldrahmen und rotsamtenen Vorhängen und ein Dutzend abgedroschener, gängiger Wendungen erblühten in ihrem Kopf. Eine Liebesnacht. Man lebt nur einmal und was sonst noch dazugehörte. Ihre dicken Zehen spielten im Teppich, während sie da stand und auf Mr. Cockrey wartete. Einfach eine große, dicke, blühende Überraschung. Draußen hatte die Ebbe eingesetzt. Das ablaufende Wasser scheuerte sich an den Kieseln, gab einen Stiefelpreis, ein Stück verrostetes Eisen, und der alte Mann suchte gebückt zwischen den Steinen herum. Die Sonne versank hinter den Häusern von Hove, und die Dämmerung zog herauf. Mr. Cockreys Schatten wurde länger, als er sich mit den Koffern, das Geld fürs Taxi sparend, langsam dem Cosmopolitan näherte. Eine Möwe stürzte sich kreischend auf eine tote Krabbe, die zerschmettert an einer Eisenstütze des Piers lag. Es war kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Die Zeit der vom Kanal aufsteigenden Abendnebel und der Liebe. Bird of prey. Bird of prey. Flying high. Flying high. Bird of prey. Bird of prey. In the summer skies. Flying high. Flying high.
Schon der Korridor ist eine Tour de Force. Das Tageslicht fällt durch bunte Schächte aus bemaltem Glas in eine dunkle Galerie, üppig mit Chinoiserie ausgestattet. Zierliche Bambusmöbel, zarte Goldgitter, orientalische Laternen. Die Wände sind lachsrosa grundiert und leuchten wie im Schein eines tropischen Sonnenuntergangs. Darauf aufgemalt ein Wald aus himmelblauen Bambuszweigen, in denen exotische Vögel spielen. Dicht gemusterte weinrote Teppiche verschlucken fast jeden Laut.
It's really amazing experience. Western and the Eastern art.
Zwei junge chinesische Studenten stehen fassungslos vor zwei chinesischen Gipsfiguren, die schon beim leichtesten Wind mit den Köpfen wackeln und ausgesprochen europäische Gesichtszüge tragen. Von Georg IV. Direkt aus China eingeführt. So etwas haben sie aber in China noch gar nie gesehen.
Although it is not real Chinese decoration, but it is a fairy tale.
Anne Lixenberg, Wahlengländerin und Liebhaberin des Brighton Pavilion, ist entzückt.
Diese Figuren wurden in England von englischen Arbeitern zusammengesetzt, die über China keine blasse Ahnung hatten. Und da haben wir es jetzt. Der Rock eines Mannes, das dürfte ein Kaiser sein. Die Symbole wären ja da. Der goldene Rock, der kaiserliche Drache, aber der Kopf einer Frau. Und da ist umgekehrt. Ein Männerkopf auf einem Damenkörper, Blütenrock, Tuch in der Hand, immer das Symbol der Frau. Aber der dicke Schnurrbart, das ist ein Mandele.
Überall trügt der Schein. Das lange, unendlich elegant geschwungene Treppengeländer, das wie Bambus aussieht, besteht aus Gusseisen, der Handlauf aus Mahagoni. Nur die wenigsten Bambusmöbel sind echt. Bei den meisten handelt es sich um Imitationen aus Fichte, made in England.
Fantasie oder Wirklichkeit, das sollte man nicht so eng sehen, sagen die beiden chinesischen Studenten.
The designing was absolutely great. And then we see lots of Asian collections from China.
Sie finden es ganz toll, dass chinesische Designs in Europa einen so tiefen Eindruck hinterlassen haben. Ganz egal, ob sie von den Originalen abweichen oder nicht.
I can read that some characters and it's written in Chinese, but
und selbst wenn sich auch die angeblich chinesischen Zeichen gar nicht entziffern ließen, dieser Märchenpalast habe ungeheuer viel Atmosphäre.
Great place to take a movie or something like that.
Tatsächlich gibt es immer wieder Besucher, die den Brighton Pavilion kaufen möchten und Fantasiepreise anbieten, erzählt Hanni Lixenberg. Andere wiederum würden die Räumlichkeiten gerne für ruchvolle Partys mieten. Solche Ansinnen würden stets abgelehnt. Im Pavilion fänden heutzutage, so Hanni, nur noch respektierliche Events statt. Indische Lotusblüten, ägyptische Gottheiten, chinesische Tapeten, japanische Laternen, mythologische Tiere. Puristen und Minimalisten laufen schreiend davon, sagt Hanni Lixenberg. Eine besondere Vorliebe hatte der Prinzregent für Drachen.
Yeah, I've given up trying to count all the dragons at the moment. I found another 120 in the music room a couple of weeks ago by accident. So.
Ich habe es aufgegeben, sie zu zählen, sagt Dave, der den Pavillon bewacht. Allein im Musikzimmer hat er weitere 120 Drachen gefunden. Goldene, silberne, mit furchterregenden Klauen und fantastischen Flügeln. Dass echte chinesische Drachen gar keine Flügel besitzen und mit ganz anderen mythologischen Accessoires ausgestattet sind, derartige Details waren für Georg IV. Nicht so wichtig. Und mit der Darstellung von Pflanzen hielt er es ähnlich.
Wir haben sehr eigenartigen Bambus, der tolle Früchte und Blüten trägt. Warum? Weil es schön war. Wir haben Platz und es passt ihnen und dem König gefällt so besser. Also es ist alles hier vertreten. Vom Fernöstlichen über das Neugotische, das Klassische, sogar ein bisschen Rokoko, weil jeden Modeschrei mitgemacht hat.
Zum Abschluss ein Schlenker zum Bankettsaal. Der Eingang ist schmal und unauffällig, umso größer die Wirkung. Eine riesige Kuppel, die aus einer Barockkirche stammen könnte, darauf aufgemalt, ein tropisch blauer Himmel, auf dem sich grüne Plantanenblätter entfalten, in ihrem Herzen ein geflügelter chinesischer Drache, der einen 9 Meter hohen Lüster in seinen Krallen hält. Um das untere Ende des Lüsters schlängeln sich 6 weitere Drachen. Aus ihren Kehlen wachsen riesige weiße Lotusblüten. Das Ganze wiegt 1 Tonne, erzählt Hanni Lixenberg.
Der kleine Bankettsaal, eigentlich nur ein Speisesaal. Es war ja kein Palast. Und aus diesem Grund ist sein Sessel, sein Stuhl in der Mitte der Tafel. Er ist nie an der Spitze gesessen.
Neben der Festtafel ist eine gigantische Speisekarte mit 116 Gängen ausgebreitet. Wen wundert's, dass der reifere Georg IV. 158 Kilo wog. Seine letzte Gespielin, auf einem Wandbild als zarte chinesische Prinzessin abgebildet, brachte es hingegen nur auf 100 Kilogramm.
Lerchen, Antilopenfleisch, auch das Fleisch von gewissen Schlangen. Man wollte alles versuchen, damit der übersättigte Gaumen irgendwie noch einmal zum Leben gebracht wird. Wir reden hier über die 5% oben, nicht über die restliche Bevölkerung.
Der Abstieg begann, als Georg IV. Das Interesse an Brighton verlor. Er war unter einem Berg von Schulden versunken. Der Badeort zog, nicht zum letzten Mal in seiner Geschichte, dubiose Lebedamen und die kriminelle Halbwelt an. Und nicht viel später eine ganz neue Welle von Besuchern, denn mit der Erfindung der Eisenbahn wurde ein Ausflug ans Meer plötzlich auch für die Masse des Volkes erschwinglich. Und der Pavillon? Georgs Nachfolgerin Königin Victoria fand ihn entsetzlich frivol. Sie räumte ihn aus, zerschnitt die Teppiche und nahm sogar die Tapeten ab. Dann verkaufte sie den Bau kurzerhand an die Stadt Brighton und überließ das einst so prächtige Seebad einem ungewissen Schicksal.
We'll be right back.
hatte Angst, als er sich allein zu jenem Teil der Stadt aufmachte, den er vor einer Ewigkeit verlassen hatte. Das blasse Meer, gerann auf dem Kies des Strandes und der grüne Turm des Metropol sah aus wie eine uralte Münze, die Jahrhunderte mit Grünspan überzogen hatten. Der Junge überquerte die Straße in Richtung Old Steen. Oberhalb des Steen wurden die Straßen enger. Das hässliche Geheimnis unter dem glänzenden Mieder, die verunstaltete Brust. Jeder Schritt war ein Rückzug. Er hatte geglaubt, auf immer um die ganze Länge der Promenade entkommen zu sein. Und nun rief die äußere Armut alte Erinnerungen in ihm wach. Ein Friseur, wo der Bubikopf 2 Schilling kostete. Im selben Haus mit einem Sargmacher, der in Eiche, Rüster oder Blei arbeitete. Als einzige Schaufensterdekoration ein staubbedeckter Kindersarg und die Preisliste des Friseurs. Die Zitadelle der Heilsarmee mit ihren Zinnen markierte die eigentliche Grenze seines heimatlichen Reviers. Halb Paradise Pier war verwüstet, als seien Bomben niedergegangen. Die Kinder spielten auf den steilen Schutthalden. Der Überrest eines Kamins zeigte, dass einmal Häuser dort gestanden hatten. Und auf einem Schild, das gegenüber der kleinen, noch verbleibenden Reihe schäbiger Häuser im aufgerissenen Schotter und Asphalt steckte, kündigte die Stadtverwaltung neue Wohnungen an. Das Haus, wo er früher gewohnt hatte, war verschwunden. Dort, die ebene Stelle zwischen den Trümmern, mochte die Feuerstelle bezeichnen.
Unbarmherzige Häuserreihen wie vom Lineal gezogen, Unkraut, Gras, Abfalleimer. Molscombe, eine Sozialsiedlung am Rande von Brighton. An der Straße die milieutypische Dreierkombo, Billigimbiss, Getränkemarkt, Wettbüro. Gleich dahinter ein Gewerbepark. In einer Lagerhalle sortieren mehrere Männer Kisten mit Lebensmitteln. Dave Blyes ist ein großer, hagerer Mann, Mitte 60.
In Molscombe leben viele bedürftige Menschen. Die meisten sind arbeitslos. Immer mehr sind auf unsere Hilfe angewiesen.
Dave Blyes deutet auf einen Hügel in Richtung Meer. Nicht zu fassen, sagt er, gleich da drüben wohnen stinkreiche Leute. Ihre Villen kosten Millionen von Pfund. Dave Blyes arbeitet für Fairshare, eine karitative Stiftung, die rund 50 lokale Einrichtungen mit Essen beliefert. Die Zentren seien total überlaufen. Für viele Leute seien sie der einzige Rettungsanker. Der Mann spricht aus eigener Erfahrung.
Noch vor 7 Jahren war ich selbst in einem Zentrum für Drogensüchtige. Ich hatte riesige Probleme. Jetzt bin ich Rentner und arbeite ehrenamtlich für Fairshare.
Pasta, potatoes, fruit. Kartoffeln, Obst, Zwiebeln, Pilze. Die Lebensmittel werden von örtlichen Restaurants gestiftet und in Kirchen und Schulen gesammelt. Dave Blyes packt die Waren in einen Lieferwagen. Er arbeitet schnell, ruhig und sehr konzentriert. Sein schmales Gesicht ist mit tiefen Furchen durchzogen. Er wird heiter und ist, so sagt er, zum ersten Mal mit seinem Leben glücklich.
Früher kam ich regelmäßig nach Brighton runter. Eigentlich stamme ich aus Brixton in Südlondon. Ich war ein totaler Fitnessfanatiker, aber dann erwischten mich die Drogen, Crack, Kokain. Mein Leben fiel auseinander. Scheidung, Knast. Ich steckte mein ganzes Geld in Alkohol und Rauschgift.
One chocolate tart, please. Is
Rinderbrühe, süße Kekse, Schokotörtchen, nicht immer das Gesündeste. Aber Obdachlose brauchen Energie. Brian Coomer, Mitte 40, ist ebenfalls freiwilliger Helfer, ein rundlicher Rotarier und erfolgreicher Geschäftsmann in Brighton. Er schwingt sich ans Steuerrad, zeigt auf die Route. Eine HIV-Klinik, ein Frauenzentrum, dann ein Treffpunkt für Teenager und eine Suppenküche. Als erstes fährt Brian Coomer mit dem weißen Fairshare-Lieferwagen zu einem Drogentreff für Jugendliche. Er liegt direkt im Stadtzentrum, nur ein paar Fußminuten vom Brighton Pavilion entfernt und unmittelbar hinter einer Einkaufsstraße voller teurer Luxusboutiquen.
Brighton gilt als Drogenhauptstadt von Großbritannien. In keiner anderen Stadt in Großbritannien ist die Zahl der Drogentoten so hoch. Brighton ist eine Stadt der Extreme.
Eingeschlagene Türen, ein kaputtes Schloss, Plastikstühle, Resopaltische, etwa 2 Dutzend Teenager, die zumeist stumm herumhängen. Schaut mal, ich habe euch Schokolade mitgebracht, sagt Brian. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Ein junger Typ versucht, sich eine Zigarette zu drehen. Vergeblich. Die Hände zittern, die Finger machen nicht mit. Ob er gerne arbeiten würde, schön wär's. Im Moment lebt er von Sozialhilfe. Er nimmt sich ein Stück Schokolade. Dann versucht er wieder, eine Zigarette zu drehen. Auch diesmal vergeblich. Dann kommt es in meine Jobdescription. Brian Coomer bleibt sachlich und ausgeglichen, als würde er irgendeinen Supermarkt beliefern. Du darfst dich von den Einzelschicksalen nicht herabziehen lassen, sagt er, denn sonst fällt dir diese Arbeit immer schwerer. Zügig passiert er den Brighton Pavilion und fährt über den Steen in Richtung Camptown. Ein wohlhabendes Viertel, vor allem bei Schwulen sehr beliebt. Früher waren hier Slums, dann wurden die Bewohner in neue Sozialbauten am Stadtrand verlegt. Hier zogen zumeist Studenten ein, dann der junge Mittelstand mit guten Jobs und wegen der Bahnhofsnähe auch immer mehr Pendler, die in London arbeiten. Das trieb die Immobilienpreise in die Höhe und nun ist die Gentrifizierung perfekt. Aber auch hier in Camptown hat eine Sozialstation ein sogenanntes Community Drop-in Center aufgemacht. Eigentlich nur für Obdachlose, aber inzwischen kommen auch immer mehr Leute, die zwar ein Dach über dem Kopf haben, aber zu wenig zum Essen. Unter ihnen auch Rentner und auch Osteuropäer, die an der englischen Südküste gestrandet sind. Er kommt fast jeden Tag, sagt Malcolm, Anfang 30. Malcolm ist adrett gekleidet, hat auch, so sagt er, einen Teilzeitjob. Dennoch wäre er ohne das Zentrum verloren. Die Leute im Drop-in sind sein Familienersatz. Malcolm befürchtet, dass die Einrichtung im Zuge der Sparmaßnahmen auch noch zumacht. Dann bleibe für viele nur noch die Straße. 4 Stunden später fahren Brian und Dave mit leerem Lieferwagen zum Fairshare-Depot zurück. Sie haben 12 Projekte mit Nahrungsmitteln beliefert und Brian Coomer zeigt zum ersten Mal Gefühle. An einer roten Ampel deutet er auf eine überlebensgroße Supermarktreklame.
Schau doch mal, diese Werbung für Hühnchenleckerbissen mit pikantem Chili-Geschmack, das braucht doch kein Mensch. Warum kann es nicht einfach Hühnchen sein? Warum können wir uns nicht auf das einfache Leben zurückbesinnen, auf das, was wirklich wichtig ist?
Die Wirtschaftskrise zieht immer mehr Leute an den Rand des Abgrunds, meint Brian Coomer. Sein einziger Trost, immer mehr Leute sind auch bereit zu helfen. Zurück im Depot steigt Brian Coomer in seinen schicken Firmenwagen ein. Dave Bleis geht ins Büro und zeigt auf den Kalender.
Morgen sind es genau 7 Jahre, seit ich in Brighton ankam, um ein neues Leben zu beginnen. In Brixton hat mich eine afrikanische Kirche mit Essen versorgt. Jetzt tue ich dasselbe für andere Leute. Heute ist alles gut. Wenn ich in Südlondon geblieben wäre, wäre ich dort versumpft. Brighton ist für mich das Paradies.
Des Armaturenbretts konnte sie undeutlich sein Gesicht erkennen, als er sich hereinbeugte. Es war wie das eines Kindes, gequält, verwirrt, verraten. Die vorgetäuschten Jahre fielen von ihm ab. Schlagartig war er wieder auf dem freudlosen Schulhof. Er sagte, du Kleines. Er ließ den Rest ungesagt. Die Abordnung kam näher. Er zog den Kopf zurück, fischte nach irgendetwas in seiner Tasche. Komm nur her, Dellau, sagte er, du mieser Verräter, und riss die Hand hoch. Was dann geschah, konnte sie nicht erkennen. Glas splitterte, ein gellender Schrei, und sie sah sein Gesicht dampfen. Er schrie und schrie, die Hände vor den Augen, dann drehte er sich um und rannte. Zu seinen Füßen sah sie einen Gummiknüppel und Glassplitter. Sich vor entsetzlichen, unerträglichen Schmerzen krümmend, sah er nur noch halb so groß aus. Es war, als hätten ihn buchstäblich die Flammen der Hölle erfasst, und er schrumpfte. Schrumpfte zu einem Schuljungen, der voller Panik und Schmerzen davonlief, über einen Zaun kletterte, weiterlief. »Haltet ihn«, rief Darrow. Es kam zu spät. Er war am Rande der Klippe, war darüber hinaus. Nicht einmal das Aufschlagen auf dem Wasser hörte man. Es war, als habe ihn eine Hand plötzlich aus jedwedem Dasein, vergangenem oder gegenwärtigem, herausgerissen. Weggefickt ins Nichts. Null.
Take the toys from the boys.
Make the bomb out of cotton.
Take the hands off the guns.
Make the bomb out of coffee.
Take the fingers off the trigger.
Make the bomb.
The toys from the boys.
We gotta make a living.
Take the hands off the guns.
We gotta make a killing.
Get the fingers off the button.
We gotta get the
toys from the boys.
Ringeltops, Retro-Look, Piercings. In den North Lanes von Brighton läuft die Modeschau von übermorgen. Ein Gewirr kleiner Gassen, Plätze, Straßenmärkte, 10 Minuten vom Bahnhof, 10 Minuten vom Meer und ganz nahe am Brighton Pavilion. Früher ein Slum, heute total angesagt. Die Menge schwappt und stockt und schwappt weiter. Touristen, Studenten, Sprachenschüler, Flaneure, Anwohner und hier und da ein bekanntes Gesicht, ein Fernsehstar, ein Schauspieler. In Brighton leben viele Künstler, Medienleute, Musiker. Indianerschmuck, veganische Schuhe, ausgestopfte Tiere, Stände mit Knöpfen, alten Schallplatten, Biokost und jede Menge Antiquitäten. Wer hier nichts findet, ist lebensmüde. Brighton ist hip, happy und übercool, sagt Jamie, in Brighton geboren und aufgewachsen. Jamie trägt knallgelbe Klamotten, grellblaue Haare und neongrüne Streifen auf dem Gesicht. Er sitzt an einem Tischchen vor dem Straßencafé Karma. Vor ihm ein purpurroter Biodrink.
Ich heiße Jamie, ich bin ein Student hier in Brighton und ich lebe hier schon mein ganzes Leben. So. Es gibt viele Festivals, es gibt alles für jeden hier, es gibt Party. Du kannst einfach anziehen, was du möchtest hier. Du kannst so sein, wie du möchtest hier, und keiner wird hier beurteilt.
Jamie hat sich sein Deutsch bei einem Schüleraustausch angeeignet. Leider sei es ein bisschen verrostet. Aber was soll's, wenn ihm nicht gleich das passende Wort einfällt, erfindet er einfach ein eigenes.
Ja, es ist einfach sehr zurückgelegt. So zum Beispiel, wenn du den Strand magst, gehst du zum Strand. Wenn du die Mode magst, gehst du in die North Lanes. Und wenn du einfach nur im Park sitzen möchtest und trinken, dann gehst du im Park sitzen. Ja, es ist einfach sehr zurückgelegt. So.
Und sein Look? Jamie entschuldigt sich. Heute hatte er gar keine Zeit für die Garderobe. Er sei praktisch so aus dem Bett gefallen. Dann identifiziert er seinen Stil. Eine Art Cyberpunk.
Ich bin heute angezogen als Cyberkai. Wie in Zukunft, Sci-Fi, so ein Sci-Fi-Style. Es kommt von der japanischen Mode, Harajuku. Und hier in Brighton lieben wir bunte Farben. Also hier in Brighton wirst du ganz viele Menschen sehen mit Farben in ihrer Haare. Und wir lieben einfach ganz crazy Styles. Verrückt, ja, verrückte Styles. Vom Cyber bis Punk, Hippie, ja, das mögen wir hier.
Jamie steht auf und meandert in Richtung Bahnhof, inspiziert den Gitarreladen, guckt in den Öko-Shop, reflektiert über den deutsch-englischen Kulturunterschied.
Also es ist so anders hier. So, wenn ich in Deutschland gewohnt habe, habe ich viel Make-up getragen als Junge. Und die Deutschen finden das sehr komisch. Aber hier so in Brighton, das ist so ganz normal einfach. Weil wir nennen Eyeliner Guyliner, also für die Männer.
Am Cyberdog kommt Jamie natürlich nicht vorbei. Ein Shopping-Tempel in Neonfarben mit schriller Kleidung und durchgeknallten Accessoires. Grasgrüne Astronautenbrillen, feuerrote Federmützen, Hotpants, die im dunklen Gelb aufleuchten.
Brighton war immer ein Punkstadt mit Mode und so. Brighton ist wie ein kleiner Camden Town. Kennst du Camden Town in London? Ja, es ist genauso wie in Camden, aber hier ist es eben mehr platt, kann ich sagen, mehr frei. Man sagt hier in Brighton, dass Brighton London beim See ist, ein kleines London beim See.
An einer Straßenecke fährt ein dressierter Schnauzer Surfboot. Sein Besitzer geht mit dem Hut herum und sammelt Spenden. Ein ungeschickter Jongleur verliert seine Bälle, die Leute klatschen trotzdem. Jamie geht zu einem Hutstand und probiert einen Zylinder. Dann fängt er spontan an zu tanzen.
Also zum Beispiel, wenn ich jetzt tanzen, wird bestimmt jemand auch mit mir tanzen. Ja, wir tanzen ganz gern.
Aber ach je, erschreckt, starrt Jamie auf seine froschgrüne Uhr. Bloß nicht den Zug verpassen.
Heute treffe ich eine Freundin von mir und sie war auch noch nie in Brighton. Also ich zeige sie auch Brighton heute. So die Mode, die ganze Läden, so. Sie kommt von London und wir gehen ins Cyber Candy, ganz viele Süßigkeiten essen. Und dann gehen wir zum Strand und dann zu mir, zu meinem Haus. Ja, und dann Party.
Jamie sagt Goodbye, dann sprintet er die Straße zum Bahnhof hoch. Die Unterführung ist leer, bis auf einen Mann in abgerissener Kleidung. Halb verborgen steht er im Schatten einer Nische und macht selbstvergessen Musik.
Gesichter Europas. Promenade in Brighton. Licht und Schatten in London by Sea. Eine Sendung von Ruth Rach. Mit Literaturauszügen aus dem Buch Am Abgrund des Lebens von Graham Greene. Erschienen im Scheuneil Verlag Wien 1994. Sprecher war Hendrik Stickern. Musik und Regie Babette Michel. Redaktion Norbert Weber. All you used to do was put me down, but I found a way to pick myself up off the ground. And all you used to do was criticize me, but now I find a good and I emphasize it. See, you would always get so sensitive and try to turn your transgressions into my guiltiness. But now I'm certain of the way I live and what I'm responsible for in this twisted game. And it's such a shame that you try to make pain another word for my name.
Stubborn to say no, but whatever the case, I can't take it no more. and every moment.